Essener Universität hierzu Stellung nehmen wird, Adipositas als neues Handlungsfeld der Politik. Professor Badebou.
Meine Damen und Herren, sehr geehrter Herr Präsident, ich werde also das letzte Thema dieses Tages vorstellen, Fettleibigkeit, Adipositas. Es ist natürlich ein ganz anderes Thema als das der vorangegangenen, denn hier sind ganz andere Ursachen am Werk, andere Krankheitserreger, und hier gibt es keinerlei pharmakologische Möglichkeit der Behandlung oder der Heilung. Ich werde versuchen, in meinem Vortrag versuchen zu zeigen, wie dieses Problem als öffentliches Problem für die Gesundheit aufgetreten ist, und danach möchte ich Ihnen den Stand der Debatte kurz darlegen. Ja, wie viele Dinge in der Medizin haben ja etliche Themen mit Hippokrates begonnen, und der Tod, der plötzliche Tod tritt häufiger bei Personen auf, die schon von Natur aus dicker sind als bei dünnen, sagte er bereits vor unserer Zeitrechnung. Und das Konzept der Fettleibigkeit wird wieder aufgegriffen von Claudius Gallienus, der also sagt, dass die Fettleibigkeit völlig überflüssig für Männer und Frauen ist, da es sie krank mache. Und er hat eine sehr detaillierte Beschreibung geliefert, also das Runde, was er sozusagen eher als mit der Gesundheit verbindet, und das Dicke, das Fettleibige, was er als krankheitserregend definiert. Er hat also qualitative Faktoren zusammengetragen, und diese wurden im Laufe der Jahrhunderte erweitert. In der Beschreibung von Gallienus werden die einzelnen Gene aufgeführt, die beziehungsweise Auswirkungen, die mit der Fettleibigkeit einhergehen. Das heißt Schweißausbrüche, Atemprobleme und so weiter. Diese Krankheit hat zur Folge, dass einige Leute von der Tafel ausgeschlossen werden. Das ist also die Beschreibung der damaligen Zeit. Er hat also eine physiopathologische Beschreibung des Zustandes geliefert und hat als Behandlungsmethode Diät, Pflanzen und körperliche Ertüchtigung empfohlen. Der große Wechsel erfolgt mit Adolf Kittler im 19. Jahrhundert. Wir haben bereits auf ihn verwiesen heute Morgen. Er versucht also, die Bevölkerung zu beschreiben, die unter diesem Phänomen leidet. Er hat also versucht, eine Methode zu entwickeln, um die Korpulenz zu beschreiben im Verhältnis zur Körpergröße. Denn jemand, der 1,60 Meter groß ist oder 1,80 Meter, hat ja doch andere Körperformen und Proportionen. Daraus wurde ein Werkzeug entwickelt, der Body Mass Index, sehr wichtiges Werkzeug. Das heißt also, man nimmt das Gewicht und die Körpergröße zum Quadrat und stellt sie miteinander ins Verhältnis. Und dann kann man eine Kurve erhalten, woran man erkennen kann, ab wo Fettleibigkeit beginnt. Es sind also Möglichkeiten zur Beschreibung, und es wird auch ab diesem Moment von einer quantitativen Krankheit gesprochen. Das heißt, das Qualitative wird zum Quantitativen, und man beschreibt auch, dass der pathologische Zustand eine Verschlechterung des Gesundheitszustandes zur Folge hat. Und Korpulenz ist ein deutliches Anzeichen dafür. Es gibt weitere Fortschritte in der modernen Medizin, der Risikofaktor, auch das ein Kriterium zur Bewertung, das in den 50er, 60er Jahren aufkam. Im Public Health Bereich werden also verschiedene Risikofaktoren aufgezeichnet und anhand dieser Risikofaktoren Kurven entwickelt für die Versicherungen, für die Krankenversicherungen auch. Und da ist es natürlich wieder ein Problem, denn wir sind auch hier indirekt im Bereich der kardiovaskulären Erkrankungen, und je nach Zusammenhang und je nach Auftauchen dieses Phänomens in dieser Zeit ist es schwierig, das zu beschreiben. Es gab auch kein Medikament zu jener Zeit, um Abhilfe zu schaffen. Denn Sie wissen ja auch, dass heutzutage viele Krankheiten medikamentös behandelt werden. 1997 dann, seit 10 Jahren also erst, ist die Fettleibigkeit von der Weltgesundheitsorganisation als Krankheit anerkannt. Warum? Deshalb, weil Fettleibigkeit der Definition einer Krankheit entspricht. Das heißt, die psychologischen, sozialen und körperlichen Funktionen und Fähigkeiten werden eingeschränkt. Warum ist es so wichtig? Warum interessiert sich Public Health mehr und mehr für Fettleibigkeit? Es gibt also 3 Bereiche, die ein ganz besonders großes Interesse haben. Die Epidemiologie, die medizinische Wirtschaft und andere. Sehr lange Zeit wurde Fettleibigkeit sozusagen als ein nordamerikanisches Gesellschaftsphänomen betrachtet, Konsum von Genussmitteln und so weiter. 1985 hatte man hier die Konzentration von Fettleibigkeit in den Vereinigten Staaten und 10 Jahre später sehen wir die Entwicklung und die Veränderung der Prozentzahlen und im Jahre 2000 sind wir schon in einigen Gegenden bei über 20% von fettleibigen Amerikanern. Und 2005 sind wir in fast dem ganzen Land bei 20-25% fettleibigen Amerikanern. Dies also die Entwicklung der Fettleibigkeit. Aber es war nicht diese die Ursache für das neue Interesse, sondern dieses Schema, das also in der Weltgesundheitsorganisation gezeigt wurde. Dort sind also bestimmte Länder Südamerikas, Haiti und Indien auf der linken Seite mit der Prozentzahl der unterernährten Bevölkerung und rechts mit der Bevölkerung, die also zur Fettleibigkeit neigt. Das heißt, man hat also Fettleibigkeit als Problem erkannt in den sogenannten entwickelten Ländern, in den wirtschaftlich gut gestellten Ländern und vor allen Dingen in Südamerika gibt es Familien, wo wirklich jemand unterernährt ist und jemand, der unter Fettleibigkeit leidet. Man hat also da einen ganz interessanten Wandel vollzogen. Diese Übergewichtigkeit auch ist also hat die Bevölkerung interessiert. Dann Kinder sind sehr stark davon betroffen. Das ist also ein ernsthaftes Problem und einige Zahlen habe ich Ihnen hier aufgeführt, um das zu unterstreichen. Prävalenz, Übergewicht in den Vereinigten Staaten bei Kindern von zwischen 6 und 9. Sie sehen also hier Prozentzahlen, die aus den Jahren 1970 bis 1990 stammen und die Entwicklung. Dann sehen Sie die Entwicklung in Brasilien, das heißt auf dem Land, und dort haben Sie die Kurve in der Stadt. Hier China auf dem Land zwischen 1990 und 95 und gleichzeitig den Vergleich zu den ländlichen Gegenden. In Frankreich hier auch eine Kurve. Sie sehen also hier, dass eine Entwicklung der Prävalenz stattgefunden hat und in beträchtlichem Ausmaße. Fast alle Länder haben also einen Anstieg der Prävalenz zu verzeichnen. Sehr lange blieb die Prävalenz bei 5 und 10%, aber dann gab es einen sehr starken Anstieg und dies erfolgte seit den 1970er Jahren in den Vereinigten Staaten, in den 80er, 90er, in Frankreich und in China dann noch etwas später. Man sieht, dass sich der Anstieg im Wesentlichen ähnelt und dass er sehr stark im Vergleich zu zur ursprünglichen Prävalenz ausgefallen ist. Sie haben hier die Prävalenz des Übergewichtes und dies im Verhältnis zum Familieneinkommen, vom Einkommen eines Haushaltes. Die Prävalenz Übergewicht bei Familien, die weniger als 900 Euro pro Monat verdienen, da haben sie 1997 12% und zurzeit sind wir bei fast 19% gelandet. Das heißt, wir haben den gleichen Anstieg wie in den Vereinigten Staaten, was die Prävalenz in solchen Familien anbelangt. Die Prävalenz in Familien, die mehr als 5.000 Euro verdienen, dort lag die Prävalenz ursprünglich bei 4% und sie haben sich wenig verändert. Das heißt, der wirtschaftliche Faktor, das Einkommen, ist ein wesentlicher Einflussfaktor auf die Prävalenz des Übergewichtes. Es ist die Krankheit der Verletzten, der vulnerablen Population, der Bevölkerung, die also am schwächsten ist. Das ist ein Paradoxon, aber das finden wir in fast allen untersuchten Ländern. In den Ländern, wo die Prävalenz steigt, gibt es eine bestimmte Teil der Bevölkerung, die sozusagen dieser Entwicklung widersteht und sich ihr entgegenstellt. Hier noch eine Ergänzung aus epidemiologischer Hinsicht. Sie haben also hier aufgelistet die verschiedenen Einkommensgruppen und in verschiedenen Regionen. Sie sehen, dass vor allen Dingen Einwandererfamilien sehr stark betroffen sind von dem Anstieg der Prävalenz. Wir reden hier also von dem Département Val-de-Marne und Sie haben hier die verschiedenen Einwanderungsgruppen in der Altersgruppe 10 bis 18 Jahren aufgeführt und Sie sehen die unterschiedlichen Prävalenzen in diesen Communities. Sie sehen, dass also zum Beispiel die Mittelklasse sogar es vermocht hat, diese Prävalenz rückläufig zu gestalten, während es bei den anderen Einwanderungsgruppen eher ein negativer Aufwärtstrend zu verzeichnen war. Dies, um zu unterstreichen, warum es von großem Interesse für Public Health ist, sich mit diesem Phänomen auseinanderzusetzen. Übergewichtigkeit hat Einfluss auf die Gesundheit, also kardiovaskuläre Krankheiten sind direkt damit verbunden. Ich möchte da nicht noch näher drauf eingehen. Auch Krebs kann durch Übergewicht stärker befördert werden. Kurzum, Übergewichtigkeit hat Einfluss auf die Gesundheit und hat demzufolge auch einen wirtschaftlichen Einfluss auf die Ausgaben im Gesundheitswesen. Denn wenn man zum Beispiel berechnet, dass ein Kind von dreien, das derzeit in den Vereinigten Staaten geboren wird, Diabetiker sein wird, wenn diese Prävalenzkurve so weitergeführt wird wie bisher. Das heißt, es gibt wirklich eine große Notwendigkeit, sich mit diesem Problem zu beschäftigen. Hier einige Ausgaben von Krankenkassen aus Frankreich. Hier sind also erwachsene Personen aufgeführt, die nicht übergewichtig sind. Und für sie wird 30% weniger ausgegeben als für übergewichtige Erwachsene im Durchschnitt. Und was auch wirtschaftlich und gesundheitlich bedenklich scheint, ist die Tatsache, dass es eine Veränderung gibt. Je nach Alter hat also die Prävalenz mehr oder weniger großen Einfluss auf die Gesundheit. Es gibt dann also eine Art Spitzenwert. Das ist also der Spitzenwert im Alter ungefähr auch von 50 Jahren. Man kann also alle drei Jahre die französische Bevölkerung untersuchen, in einzelne Altersgruppen einteilen und man sieht, dass jedes Mal einen Unterschied, einen Abstand gibt von einer Generation zur vorhergehenden. Das heißt, es gibt eine ansteigende Prävalenz der Übergewichtigkeit und das heißt, es fängt eher an, das Problem. Die Übergewichtigkeit beginnt eher und das heißt, sie wird auch viel stärkere Auswirkungen in der Zukunft im Alter haben. Um das Ganze noch etwas konkreter zu gestalten, zurzeit, Sie haben also hier die Frauen, die 1973 beziehungsweise 66 geboren wurden, 10% Übergewichtigkeit im Alter von 30 Jahren, während ihre Mütter diesen Prozentwert erst im Alter von 50 Jahren erreicht hatten. Das heißt, die Prävalenz verschiebt sich um 20 Jahre. Es ist ein sehr großes Problem für den öffentlichen Haushalt und auch die Wirtschaftsexperten haben sich damit beschäftigt. Es ist ein Markt, ein sehr wichtiger Markt, der an Bedeutung gewinnen wird. Nun möchte ich zu den physiopathologischen Faktoren kommen. Man sagt ja, das hat etwas mit der Konsumgesellschaft zu tun, aber so einfach ist es nicht. Ich möchte etwas auf die Geschichte der Übergewichtigkeit zurückgehen. Also man ist ja nicht von Anfang an dick, man ist ja sozusagen erst im Begriff zuzunehmen und dann gibt es einen bestimmten Punkt, Dort wird das Gewicht sozusagen gehalten. Und wenn man an diesem Punkt therapeutisch ansetzt, dann kann man in der Mehrzahl der Fälle eine Gewichtsreduktion erreichen. Das ist also eine Frage, die sehr oft erörtert wurde in den letzten Jahren. Das Verständnis der pathologischen Mechanismen, all das hat an Bedeutung gewonnen. Wir haben also es mit Verhaltensweisen zu tun und mit Umwelteinflüssen. Wenn wir von Übergewichtigkeit sprechen, wir kennen ja die Hauptgründe für Übergewicht, übermäßige Nahrungszufuhr in Kombination mit fehlender Bewegung. Und nun muss man schauen, wie ist das Individuum in seinem Umfeld und innerhalb der Gesellschaft. Es ist ein sehr fragiles Individuum. Es gibt bestimmte Dinge, die helfen würden, das Problem in den Griff zu bekommen, indem man sozusagen Frust vorbeugt, indem man bewusst sich ernährt, indem man Stresssituationen vermeidet oder irgendwie Antworten auf Stresssituationen findet und dann alles, was im weitesten Sinne mit Ernährung zu tun hat. Verhaltensweisen, Ernährungsweisen. Und dann auch das Verhalten im Alltag. Wir haben hier einen Zusammenhang zwischen der Anzahl der Stunden, die man vor dem Fernsehen bringt, und dem Fettgehalt des Körpers. Hier wird es etwas komplizierter, denn hier geht es darum zu lesen, und Leute, die Bücher lesen, haben natürlich keinen Zusammenhang in direkter Art mit den Fernsehzuschauern. Man kann also nicht so einfach in Fernsehgucker und Nicht-Fernsehgucker einteilen. Das Ganze ist etwas komplexer. Nun, das unmittelbare Umfeld, das Mikroumfeld. Es gibt familiäre Gepflogenheiten, die Kantine, die Schulspeisung und auch der soziale Druck unter Freunden. Also das Individuum ist immer in seinem Mikroumfeld zu betrachten und unterliegt auch Einflüssen. Und die Gesellschaft im Ganzen. Da gibt es zwei Hauptkomponenten, die Einflüsse haben. Einmal das Ernährungssystem und die Umwelteinflüsse. Was die Ernährung anbelangt, da wurden ja Fortschritte erzielt, was die Produktion, die Umwandlung und den Vertrieb und auch die Preise anbelangt. Und auch im Bereich der Umwelt wurden Fortschritte erzielt. Denken wir an die Verkehrsmittel, an die Verstädterung, an die Arbeit und an die Umweltverschmutzung. All das hat Einfluss auf das Individuum. Das sind die zwei großen Rubriken, die man betrachten sollte. Und Sie haben ja gesehen, wie weitreichend dieses Thema ist. Das Verhalten, die Verhaltensweisen, die psychologischen Einflüsse und die Umwelt und biologischen Verhaltensweisen sind unmittelbar miteinander verbunden und beeinflussen sich gegenseitig, bedingen sich gegenseitig. Zwei Beispiele, um das zu untermauern. Ganz einfache Art. Sie haben also diese Kaloriendichte, diese nährreiche Kost, die es heutzutage gibt, die Größe der Portionen, die sich unter Umständen verändert. Was meine ich? Sie haben also hier in einem bestimmten Gewicht eine bestimmte Anzahl von Kalorien, also einen bestimmten Nährwert. Und das Umfeld setzt also dem Individuum oder stellt dem Individuum neue Nahrungsmittel zur Verfügung. Seit 20 Jahren, in den letzten 20 Jahren, ist die Kalorienintensität im Begriff zu steigen. Also wenn wir einen Hamburger vor 20 Jahren nehmen, er hatte 200 Kalorien weniger als heute. Das ist jetzt unabhängig von dem Alkoholgehalt oder von dem Fettgehalt, sondern generell Nährwert. Das heißt, es ist mehr Energie in der Nahrung vorhanden. Und was das Fett anbelangt, da ist ja bekannt, dass Fett also ein Aromastoff ist und den Geschmack besser zum ein Geschmacksträger ist. Und das hat auch wiederum Einfluss auf die Gestaltung der Ernährung. Und wo ist jetzt der Zusammenhang mit dem Biologischen? Der besteht dahin, dass das Kontrollsystem vor allen Dingen auf Masse und schaut und nicht so sehr auf Kaloriendichte. Das heißt, 300 und 400 Kalorien kann ich ganz gut mit Karotten, mit Möhren kontrollieren. Aber wenn ich dann einen Maßriegel esse, dann kann ich das schon nicht mehr so gut kontrollieren, wie viel Energie ich aufgenommen habe. Und das hat Einfluss auf das biologische System. Es gibt eine ganze Reihe von Studien, die also zeigen, dass wenn man den Fettgehalt im Maßriegel anhebt, dann ist auch mehr Fett generell in der Nahrung und auch der Fettgehalt im Körper größer, unabhängig davon, ob der Gesamtkaloriengehalt gleich geblieben ist. Diese Energiedichte ist eng verbunden mit wirtschaftlichen Faktoren, denn es hat ja auch etwas mit dem Preis zu tun. Denn es ist fast unmöglich, uns korrekt zu ernähren, wenn wir pro Tag weniger als 2,40 Euro ausgeben. Das heißt, dort ist die Schnittstelle zwischen dem Biologischen, dem Ökonomischen und dem Psychologischen auch. Nun zu der Größe der Portionen. 1970 gab es nur 5-10% der Produkte McDonald's, ich sage jetzt einfach den Namen mal, sie waren also dieses Super Size, davon gab es nur 5-10% der Produkte McDonald's. Und auch da kann man noch den Verbraucher täuschen. Es ist also, es kommt ganz darauf an, wie man es darstellt. Und es sind Versuche gestartet worden und man hat also dem Verbraucher bestimmte Packungsgrößen anbelangt. Sie haben also hier zwei verschiedene Größen, einmal 85 Gramm und 120 Gramm. Und das ist ein System, was wirklich weitreichende Konsequenzen hat. Denn mit je größer die Portion wird, desto günstiger wird es unterm Strich. Denn ein Supersize ist immer günstiger vom Preis her, aber die Kalorienintensität ist weitaus größer, der Anstieg der Kalorienintensität. Das heißt, der Verbraucher ist in einer schwierigen Situation, um einzuschätzen, wie er das Ganze handeln kann. Es gibt auch biologische Daten, biologische Gegebenheiten. Und wenn man zum Beispiel ein Gen, wenn man eines Tages ein Gen finden wird, was dafür verantwortlich ist, dann wird man auch weiter forschen können. Vorher wird sich niemand dafür interessieren. Aber es gibt biologische Gegebenheiten und einen Zusammenhang zwischen Fett und Mager. Genetische Prädispositionen haben auch einen Einfluss auf die Umweltauswirkungen. Das heißt, er hat also Kanadier genommen. Er hat sie 3 Monate lang in einen Camp gesteckt und hat ihnen 1000 Kalorien pro Tag mehr, als sie eigentlich benötigten, gegeben und hat dann nach 3 Monaten das Gewicht kontrolliert. Einige haben 4 Kilo zugenommen und einige haben 14 Kilo zugenommen. Das zeigt ganz deutlich, dass es sehr große Unterschiede in der persönlichen Prädisposition gibt, obwohl das Umfeld für alle gleich war. Und das ist ein sehr eindrucksvolles Beispiel dafür, wie unterschiedlich die Gewichtszunahme bei jedem aussehen kann. Und damit sind wir im Genetischen, diese Prädisposition. Und hier ist dieses Schema, das am häufigsten verwendet wird, um das zu illustrieren. Also die Einflussfaktoren für die Gewichtszunahme sind also die Umwelt und das Verhalten. Und dann gibt es noch andere, auf die man vielleicht gar nicht auf den ersten Blick kommen könnte. Zum Beispiel sind die Dinge viel komplexer, als sie scheinen. Es gibt nicht nur den Energiegehalt, sondern andere, zum Beispiel pharmakologische Faktoren, das heißt also generationelle Einflussfaktoren, die Einnahme von Drogen, Umweltverschmutzung, Schlafdauer oder die Tatsache, dass man raucht oder nicht raucht. Wir haben also jetzt die erste Phase verlassen, die Gewichtszunahme, und sind in der Phase der Gewichtsstabilisierung. Was heißt das Zunehmen? Das heißt, den Anteil seines Fettgewebes zu erhöhen. Der Körper sucht ja immer eine positive Energiebilanz zu erreichen, und das ist die Hypertrophie, das biologische System, die sozusagen einen kritischen Punkt markiert, wenn man also eine Zelle bis zu einem bestimmten Punkt, wenn sie größer wird, dann gibt es ab einem bestimmten Punkt keinen Weg mehr zurück. Es gibt Mechanismen, die also mit Ernährungsverhalten zu tun haben, aber es gibt auch Faktoren, die nicht mit dem Energieverhalten, mit dem Ernährungsverhalten zu tun haben und die also in den verschiedenen Phasen der Übergewichtigkeit zum Tragen kommen. Das Problem besteht darin, dass die Dinge weiterlaufen, und jetzt haben Sie also zwei Adipozyten, und das ist dann ab diesem Zeitpunkt nicht mehr umkehrbar. Das heißt, wenn also die Umwelteinflüsse stärkeren Druck ausüben, dann gibt es eine Reaktion des Körpers. Es gibt eine Modifizierung des Fettgewebes und mit Mechanismen, die also aus Fasern bestehen. Und es gibt sehr komplexe Phänomene, sehr komplexe Reaktionen. Und ab diesem Zeitpunkt, ab einem bestimmten Zeitpunkt, wird auf diesem Fehlverhalten im Bereich der Ernährung eine irreversible Krankheit. Und angesichts dieses Umstandes verstehen Sie sicherlich, warum wir uns mit dem Thema beschäftigen. Es gibt also Sekretionen, und ab einem bestimmten Stadium ist es so, wird es sehr schwierig, Gewicht zu verlieren. Deshalb ist Fettleibigkeit oder Adipositas eine chronische Krankheit ab einem bestimmten Stadium, und ab einem bestimmten Punkt ist sie auch nicht umkehrbar. Wir wissen ja bestimmte Phänomene, und wir wissen ja auch, dass Rauchen schadet und Trinken, und wir wissen ja, dass wenn wir zu viel trinken, wir dann eine Leberzirrhose riskieren, weil die Leber sich verändert und so weiter. Aber für Adipositas ist es weniger bekannt. Unabhängig von dem Entwicklungsstadium der Krankheit sagt man, man muss sich mehr bewegen. Und das reicht nicht. Man muss also auch therapeutische Maßnahmen entwickeln. Ist es jetzt eine Frage der Anpassung oder ist es eine wirkliche Krankheit? Wichtig ist zu wissen, dass wenn Sie dieses Stadium erreicht haben, wenn Sie zum Beispiel ein 100 Kilo zu viel haben, dann haben Sie 70 Kilo Fett zugenommen und 30% magere Körpermasse. Und wenn Sie dieses Stadium erreicht haben, dann werden Sie auch mehr Energie verbrauchen. Und eigentlich ist das eine wunderbare Anpassung. Denn wenn Sie in einer Gesellschaft leben, wo man Ihnen ständig sagt, man muss mehr essen, damit man mehr verbrennen kann, und wo man sozusagen den Anteil der fettfreien Körpermasse erhöhen muss, dann haben Sie die Möglichkeit, ohne Bewegung sozusagen mehr zu verbrennen. Das ist also eine Tatsache, dass man sich immer die Dinge im Zusammenhang anschauen muss und nicht getrennt. Das, was man lebt, und das Milieu, in dem man sich bewegt, müssen zusammen angeschaut werden. Und die Krankheit hat immer etwas mit dem Umfeld zu tun. Ja, nun habe ich Ihnen ja eine sehr schematische Darstellung der Übergewichtigkeit gegeben und möchte noch zu einigen Nebeneffekten kommen und zu einer Definition, zu einer quantitativen Definition. Es heißt, es geht um eine Situation, die mit bestimmten Lebensumständen verbunden ist. Wir sagten ja, Übergewicht hat etwas mit dem Body Mass Index zu tun. Es ist ein Wert, der sehr bekannt ist, aber der sich nicht immer praktisch verwenden lässt. Hier haben Sie also die Fettmasse und dort die Körpermasse. Sie haben also eine Korrelation. Wenn Sie aber genauer hinschauen, dann sehen Sie, dass jemand, der als übergewichtig ist, 50% Körperfettmasse hat und nur 25% magere Körpermasse. Was also zählt, ist nicht das Gewicht, sondern die Gewichtszunahme im Erwachsenenalter. Das Gewicht, das man also in seiner Erwachsenenzeit zugelegt hat. Es gibt also Leute, die haben Personen, die im Laufe ihres Lebens zugenommen haben und je nach Intensität, desto größer ist auch die Gefahr einer kardiovaskulären Krankheit zu erliegen. Wir wissen ja auch, dass also gerade das Bauchfett eine sehr gefährliche Variante der Fettmasse im Körper ist und dass man sozusagen auch anhand der Bauchfettmasse jemanden als übergewichtig bezeichnet oder nicht. Sie haben hier die Sterblichkeit an kardiovaskulären Krankheiten im Verhältnis zur Übergewichtigkeit und Sie sehen also hier einen Anstieg. Wenn Sie sich diesen Zusammenhang anschauen, dann haben Sie hier Personen, die gut in Form sind, die also und einen interessanten Zusammenhang, denn es gibt auch relativ übergewichtige Menschen, die sich bewegen, die relativ fit sind und die auch weniger Gefahr laufen, einer Erkrankung zu erliegen, als dünne, die sich nicht bewegen. Also es ist etwas komplexer. Wichtig ist, dass man eine Definition findet, eine kulturelle und soziale, die also festlegt, was korpulent bedeutet. Und da sind wir auch beim Thema Stigmatisierung und Schönheitsideal. Hier haben Sie ein Schema, das also ein Einstellungsgespräch zeigt oder eine Einladung zum Einstellungsgespräch anhand verschiedener Kriterien. Also hier haben Sie die Kurve derjenigen, die dem Ideal entspricht und dort eine übergewichtige Person, dort haben Sie eine Person maghrebinischer Herkunft und eine andere Randgruppe. Das heißt, Sie sehen dort die Anzahl der positiven Antworten, die sehr weitaus höher liegt für Leute, die dem Ideal in Anführungszeichen entsprechen, als für andere. Und dann gibt es natürlich auch das Phänomen, dass man bestimmte Anfragen gar nicht beantwortet, dass man sich also höflicherweise das Nein sagen, die Ablehnung verkneift. Kurzum, dass die physische Gesundheit hat eine große Bedeutung in diesem Bereich. Und nicht umsonst hat das Journal Science der Übergewichtigkeit den Krieg angesagt. Sozusagen der Übergewichtigkeit den Krieg ansagen und nicht dem Übergewichtigen. Das ist also sehr wichtig, auch für die Entwicklung präventiver Methoden. Ja, dann haben wir auch in der letzten Zeit das andere Extrem, diese magersüchtigen Models, wo es auch Todesfälle gab. Sie zeigen, dass man als Ziel nicht nur haben kann, normal zu sein, sondern auch darüber hinaus zu schießen. Und es ist so, dass manche sich reinsteigern in Bluthochdruck oder Diabetes, dass sie genau das Gegenteil bewirken in ihrem Körper und sie also unterzuckert sind oder einen Blutunterdruck haben. Und auch das kann schwere Folgen haben. Dieses extrem Schlanke hat ja dazu geführt, dass die Nahrung medikalisiert wurde. Sie haben ja auch die Gerichtsprozesse sicherlich verfolgt, die in den Vereinigten Staaten gegen die Hersteller von solchen Nahrungsergänzungsmitteln geführt wurden. Ja, kommen wir nun zu den politischen Zielen, zu den politischen Herausforderungen. Ich sagte ja bereits, zunächst ist es wichtig, dass man die natürliche Geschichte der Übergewichtigkeit Rechnung tragen muss, dass man also auch dem komplexen Charakter Rechnung tragen muss. Es gibt eine sehr große Heterogenität und auch die Einflussfaktoren sind nicht einheitlich und je nach Stadium der Übergewichtigkeit der Krankheit müssen verschiedene Methoden und Empfehlungen gegeben werden. Warum gibt es so viele Übergewichtige? Zunächst gibt es das individuelle Niveau. Wir haben ja gesagt, Energie, Verbrauch und Bewegung. Dann das zweite Niveau ist das Umfeld. Dort haben wir Freizeit, Arbeit, Heizung, familiäre Gepflogenheiten. Und dann gibt es ein darüber gelagertes Niveau. Die lokale Ebene, da spielen die öffentlichen Verkehrsmittel eine Rolle. Dann gibt es ja auch Familien, die ihre Kinder nicht auf den Sportplatz schicken, weil sie Angst haben, dass sie zu dünn bleiben. All das spielt hier mit rein. Und dann die Verstädterung und die Bildung, der soziale Schutz wäre die nächste Ebene. Und zum Schluss haben wir die internationale, die globale. Und die Globalisierung spielt hier eine große Rolle. Das heißt, präventive Politik muss auf allen Ebenen agieren. Und das ist die Schwierigkeit. Wir haben ja bereits den ganzen Tag darüber diskutiert, wie schwierig es ist, auch zur individuellen Verantwortlichkeit aufzufordern und das anzuerziehen. Dann gibt es ja auch die kollektive Verantwortlichkeit, Verantwortung. Selbst wenn wir positive Nachrichten senden, ist doch dieses Individuum ständigen biologischen Einflussfaktoren ausgeliefert und auch anderen Einflussfaktoren. Und auch die Umweltfaktoren verändern sich. Wenn ich zum Beispiel sehe, wie die Menschen aussehen, die sozusagen aus einem Therapiezentrum kommen, man hat das Gefühl, dass sie kurzatmig, sie sind permanent, sie kriegen keine Luft mehr, sie sind nicht mehr atmen und sie fühlen sich schuldig. Man lässt diese Leute sich schuldig fühlen und dieses dürfen wir auch nicht unterschätzen. Ja, der Einfluss und das Interesse der verschiedenen Partner im Bereich der Prävention ist keine gute Beziehung. Wir haben also die Kinder, die Lehrer, die Forscher und sie haben ein großes Interesse, aber keinen Einfluss. Denn all das, was mit Kommunikation, mit Ernährung, Landwirtschaftspolitik zu tun hat, da sind die Medien besser gestellt, aber sie haben kein Interesse an diesem Thema. Sie idealisieren das Schlankheitsideal, aber sie sind nicht daran interessiert, das Problem der Übergewichtigkeit positiv zu lösen. Das heißt abschließend, Übergewichtigkeit ist also eine chronische Krankheit, eine evolutive Krankheit, die mit Lebensgewohnheiten, mit dem Umfeld zu tun hat. Und es ist eine Herausforderung und ein großes Ziel aller, diese Krankheit zu bekämpfen und präventiv vorzubeugen. Es muss also eine nachhaltige Prävention sein. Und für uns bedeutet das, dass wir die Zielgruppen erreichen müssen zunächst, denn ich sagte ja, dass es sehr große Unterschiede gibt innerhalb der einzelnen Bevölkerungsschichten, dass also einige Leute mehr oder weniger Bedarf an Beratung und Unterstützung haben, dann müssen wir auch versuchen, einfache Botschaften auszusenden. Ich weiß nicht, wie genau wir das anstellen können. Wir sollten versuchen, die Nebeneffekte zu reduzieren und auch die Hindernisse. Das heißt, man muss versuchen, in partnerschaftlicher Arbeit den Druck von diesen Leuten zu nehmen. Ja. Welches ist nun das gute Modell? Eine Frage, die ich mir stelle. braucht man eine spezielle Prävention, die sich ganz konzentriert auf die Übergewichtigkeit, die sich der ganz gezielt der Übergewichtigkeit annimmt. Also jedes Land sozusagen versucht, diesem Problem beizukommen. Oder muss man eine generelle Prävention gestalten, dahingehend, dass man also Gesundheit sozusagen fördert und das auch thematisiert, denn gleichzeitig mit der Übergewichtigkeit verschwinden auch andere Krankheitsrisiken. Das heißt, Gesundheitsförderung im Vordergrund oder doch Prävention? Dann, welches sollen die Bemühungen sein? Muss man sich also auf die Bevölkerung konzentrieren, die keine Bemühungen, keine Anstrengungen unternimmt? Das heißt, dass man dem Individuum die Möglichkeit gibt, selber Lösungen zu finden, indem man einfach Sportplätze baut oder Fahrradwege anlegt. Dass man sozusagen versucht, im Alltag auch versucht, mehr Sport zu treiben. Das beginnt ja schon in der Schule. Wenn man nämlich die Zeit einer Sportstunde in der Schule anschaut, da bleiben nicht sehr viele Minuten, wo wirklich auch Sport getrieben wird, wenn man die ganzen anderen Dinge abzieht. Muss man sich also auf das Individuum konzentrieren oder auf die Gemeinschaft? Das sind Fragen. Und worauf bezieht man sich? Meine letzte Frage. Die Schwierigkeit besteht folgendermaßen. Man bezieht sich beim Ernährungsmodell oft auf die Vergangenheit, denn man sagt, damals gab es keine Übergewichtigen. Das heißt, die Ernährung aus Großmutters Zeiten ist die gute, ist die richtige. Das heißt, wir haben also ein Referenzsystem der Vergangenheit, das in der Gegenwart nicht funktioniert. Das heißt, es muss angepasst werden. Wie können wir die Verhaltensweisen sozusagen verändern, um sie den gegenwärtigen Bedingungen anzupassen? Oder man sieht es dann so, wie ich es dann eingangs sagte, dass Übergewichtigkeit eine wunderbare Adaptation an die gegenwärtigen gesellschaftlichen Bedingungen ist. Und man muss also Lösungen dann finden, wie man langfristig Diabetes und so weiter behandelt. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.